die aber nochmal deutlich zuspitzte, dass diese Aushandlungsprozesse zwischen verschiedenen Perspektiven ja nicht, so ähnlich wie du sagst, sie sind nicht das Problem der Organisation, sondern sie sind die Organisation.
Herzlich willkommen zu Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemische Organisationsentwicklung. Da ist einmal der David Agard.
Hallo zusammen.
Und ich bin Holger Schlichting. Wir sind heute zu zweit, weil wir ein Thema jetzt ansprechen, mit dem wir beiden uns schon lange beschäftigt haben, wo wir jetzt mal keinen Gast für eingeladen haben, was auch das Jahresthema 2026 werden wird, nämlich das Thema Führung zwischen Hierarchie und Selbstorganisation. Und das beschäftigt uns insofern sehr stark, weil wir ganz viel mit Kunden zu tun haben, die in hohem Maße Umbauprozesse machen und ihre Organisation in die Richtung verändern, dass sie stärkere Selbstorganisation brauchen. Das ist natürlich insbesondere ein großes Unternehmen, in dem wir sehr viel arbeiten, was jetzt bei nur noch einem Viertel seiner Führungskräfte landen wird. Das heißt, dass die Organisation einfach automatisch zu mehr Selbstorganisation gezwungen wird. Und da merken wir natürlich, jetzt ist dieser Umbau ungefähr 2 Jahre alt, dass da viele Sachen erstaunlich gut funktionieren, würde ich jetzt mal sagen, besser als der ein oder andere gedacht hat. Und man natürlich an vielen anderen Stellen auch auf starke Grenzen stößt. Und das ist natürlich ein sehr mutiger Umbau gewesen, der, man kann sagen, eigentlich so als Operation am offenen Herzen während des laufenden Betriebes dazu geführt hat, dass die Menschen in dieser Organisation sich an ganz andere Arbeitsweisen gewöhnen mussten, dass streckenweise Führungsspannen von 70 Mitarbeitenden existieren und mit eben vielen, vielen Folgen, aber eben tatsächlich im Moment auch noch mit durchaus einer aufrechterhaltenden Funktionsweise. Und gleichzeitig stellen wir aber auch in vielen anderen Organisationen fest, dass auch da es natürlich ganz viele Spannungsfelder gibt zwischen dem, was klassischerweise als Hierarchie verstanden wird und dem, wo man sagen kann, naja, ist das jetzt eigentlich schon Selbstorganisation? Ist das formale Selbstorganisation? Was will man dazu eigentlich oder wie kann man das eigentlich definieren? Wie kann man eigentlich ein einigermaßen gemeinsames Bild erzeugen, worüber man überhaupt spricht? Das ist jetzt mal so mein allererster Aufschlag und ich sehe David, der schon nickt und wahrscheinlich auch schon ganz viele Gedanken dazu hat.
Ja, verschiedene Gedanken sind mir bei der Einleitung gerade sofort gekommen, die ich wie immer vorher auch nicht kannte. Und der erste bezieht sich tatsächlich nochmal auf den Titel, wo ich ja fest davon ausgehe, dass du den nicht zufällig gewählt hast, Führung zwischen Hierarchie und Selbstorganisation, wo ich direkt weiß, dass in manchen Diskussionsrunden oder auch bei manchen meiner Kunden vielleicht erstmal der Gedanke wäre, passt das denn so zusammen? Führung zwischen Hierarchie und Selbstorganisation wäre nicht eher das Gegensatzpaar Führung oder Selbstorganisation? Also du hast ja Hierarchie und Selbstorganisation so ein bisschen als zwei Optionen sozusagen aufgezeigt, aber Führung daneben gestellt. Das ist jetzt ein bisschen Überfall, aber kannst du diesen Gedanken nachvollziehen? Ich dachte, genau, man hätte auch sagen können, oder viele würden vielleicht fragen, Führung, also werden die Leute geführt oder organisieren sie sich selbst? So dieser Zusammenhang, aber dieses Gegensatzpaar hast du ja nicht aufgemacht.
Ja, die erste spontane Antwort wäre, dass man in dem Moment, wo man sich selbst organisiert, natürlich auch sich selber führt oder die jeweilige Einheit, die man da selbst organisiert, ja auch ganz viel Führungsimpulse erleben muss, damit irgendetwas gerichtet gemeinsam funktioniert. Und wir arbeiten ja ständig mit, ich sag mal, historischen Bildern und Vorbildern. Mhm. Und ganz vielen Vorstellungen, was eigentlich was ist. Also bei Hierarchie stellt man sich ja so die klassische pyramidale Organisation vor. Und bei Selbstorganisationen, da gibt es ganz häufig so eine Vorstellung von, naja, wir sind alle auf Augenhöhe, wir sind alle gleich und wir reden einfach vernünftig miteinander und einigen uns dann immer fallweise auf das, was wir gemeinsam tun. Und das hat ja dann eigentlich nichts mehr mit Hierarchie zu tun. Und man könnte natürlich, wie du sagst, auch schon direkt fragen, hat das denn eigentlich dann überhaupt noch was mit Führung zu tun? Oder kann man nicht, wenn man schon auf Hierarchie weitgehend verzichtet, direkt auch noch auf Führung verzichten?
Ja, und die Frage ist ja tatsächlich, ob man überhaupt auf das eine oder auf das andere verzichtet. Und ich denke, da kommen wir gleich auch noch hin auf die Frage, was ist überhaupt Hierarchie oder wie kann man Hierarchie verstehen? Da gibt es ja wie immer wahrscheinlich keine abgeschlossene Definition, wie kann man Führung verstehen? Aber ich habe ja auch ein bisschen rhetorisch gefragt, weil ich da auch Gedanken zu habe und eben auch glaube, dass Führungsimpulse eben nicht nur von der Hierarchie ausgehen, sondern es in jeder Art von Organisation ja Führung braucht. Und auch in einer sehr klassisch hierarchisch, so wie du gerade gesagt hast, Pyramidenorganisation, Führungsimpulse eben nicht nur über die formale Führungsrolle, die vorgesetzten Funktionen ausgeübt werden, sondern es eben andere Möglichkeiten gibt, in Führung zu gehen in Organisationen, die auch entkoppelt sind von der Frage, ist das das Kästchen im Organigramm über mir oder unter mir? So ist es ja eben in eher selbstorganisierten Einheiten auch so, dass es vielleicht nicht die Kästchen im Organigramm übereinander gibt, aber die Organisation, ohne dass Führungsimpulse ausgeübt werden, so erstmal mein Bild etwas pauschal, ja relativ orientierungslos vor sich hin dümpelt, wenn es nicht irgendeine Art von Ausrichtung gibt, die durch Führungsimpulse gesetzt wird.
Ich stelle mir den heutigen Podcast tatsächlich mal als so einen kleinen Sortierprozess vor, wo wir die ein oder anderen Begriffe streifen oder auch ein bisschen stärker definieren oder zumindest mal verschiedene existierende Definitionen anbieten. Und der Podcast hieß ja nicht anti-intuitiv, wenn wir nicht auch versuchen, mal auf bestimmte Begriffe aus einer Perspektive drauf zu gucken, wo wir sagen, ah, das ist jetzt nicht oldschool oder überaltert oder das kann jetzt weg oder das ist jetzt irgendwie die neue Mode, sondern einfach stärker mal nach der Funktion des Geschehens fragen. Ich habe eigentlich so drei Thesen für diesen Podcast, nämlich einmal, dass man sagt, es gibt gar keine Organisation ohne Selbstorganisation. Das ist ja der systemtheoretische Blick darauf, dass man sagt, eine Organisation, die sich von ihrer Umwelt abgrenzt, macht eigentlich nichts anderes, als den ganzen Tag sich selbst zu organisieren. Das ist natürlich der etwas abstraktere Blick darauf, aber sobald man den hat, ist klar, dass auch jede Führung, jede Hierarchie Teil der Selbstorganisation ist. Also, dass die Selbstorganisation erstmal das höhere Prinzip ist. Und das ist so die eine These. Und damit kommt Hierarchie nicht mehr dieses Absolute von, das ist jetzt hier irgendwie, wenn die was machen, dann ist das fremd organisiert oder fremdbestimmt und dann baut man einen Gegensatz dazu auf, ganz ohne Hierarchie, dass nur das Selbstorganisation wäre. Dann Hierarchie ist praktisch eine bestimmte Form, Selbstorganisation zu rahmen. Also sie ist eben nicht das Gegenteil, sondern sie ist eigentlich, ja, ich sag mal, der Kontext, in dem Selbstorganisation stattfinden kann. Wir sehen ja Hierarchie als eine Form von Asymmetrisierung an. Also wir sagen, Organisationen bestehen aus Entscheidungen und Entscheidungen erzeugt man eben, indem man asymmetrisiert, indem man auf die eine Seite der Unterscheidung geht, indem man auf der einen Seite der Kräfte mehr Energie setzt als auf der anderen. Also man könnte auch sagen, Ober sticht unter, um das weniger abstrakt zu sagen. Und vielleicht ist es dann nicht Ober, sondern mehr Fachlichkeit. Das wäre auch eine Form von Asymmetrisierung.
Und dann auch eine Form von Hierarchie, wenn du das so aufmachst.
Richtig. Und damit eine Form von Hierarchie, ja. Genau. Also auch wenn wir sagen, die Mehrheit entscheidet, dann ist das eine Form von Hierarchie. Nämlich eine Form von Asymmetrisierung. Wenn wir dieses Prinzip einsetzen, dann ist das quasi auch eine Hierarchisierung, indem wir sagen, das ist jetzt mehr oder wichtiger oder das ist die, führt zu der Entscheidung.
Also das ist, finde ich, schon mal eine wichtige Feststellung auf den Begriff Hierarchie hin, dass er oft ja genutzt wird im Zusammenhang mit dem Organigramm. Also dann geht es eben wirklich, so wie du sagst, um Über sticht unter. Also das ist Hierarchie im engeren Sinne in manchen Verständnissen und das kann man sicher so definieren. Jeden Begriff kann man ja unterschiedlich belegen. Aber wenn wir jetzt im systemischen Sinne auf Organisationen gucken, ist Hierarchie deutlich abstrakter und letztendlich geht es darum, ein Ungleichgewicht zu schaffen zwischen vielleicht erstmal gleichwertig erscheinenden Varianten oder Alternativen, kann man das so sagen? Also Asymmetrierung war eben dein Begriff und das kann übers Organigramm passieren, wo man als erstes dran denkt. Das kann aber auch über andere Wege passieren, wo wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf kommen. Du hast eben die Fachkompetenz gerade zum Beispiel schon genannt oder den Mehrheitsentscheid. Das sind ja schon, also das eine wäre eher eine Regel, die zu einer Hierarchie, zu einer Asymmetrierung führt. Das andere eben eine Kompetenzzuschreibung, die halt sagt, unabhängig davon, ob diese Person jetzt im Organigramm über oder unter mir steht, Der glaube ich, wenn die das sagt, weil die hat die Fachexpertise. Und deshalb ist es eine Form von Hierarchie in dem Verständnis, genau, was du jetzt aufzeigst, oder?
Ja. Okay, bevor ich meine dritte These bringe, die sich letztendlich um Paradoxie von Führung dreht oder dass Führung immer paradox ist, da können wir auch später nochmal drauf kommen, nochmal vielleicht auf diesen ganzen Hierarchie-Begriff. Wenn man jetzt mal ganz unten anfängt, ist Organisationen existieren, solange sie eben ihre Entscheidungsfähigkeit sichern können. Das ist eigentlich der Punkt. Also wir sagen ja als Menschen, die sich mit Systemtheorie beschäftigen, dass Organisationen aus Entscheidungen bestehen. Solange diese Entscheidungen fortgesetzt werden, solange sie erkannt werden als solche, solange
sie kommuniziert werden und deshalb erkannt werden,
genau. Solange man sich an ihnen entlang weiter bewegt und auch Anschlusskommunikation damit generiert. Solange existieren Organisationen. Sie müssen also dafür sorgen, dass sie diese Entscheidungsfähigkeit haben. Und Asymmetrie ist eben eine Voraussetzung für Entscheidungsfähigkeit. Oder umgekehrt, wenn man sich symmetrische Situationen vorstellt, wenn man also sagt, der eine sagt ja, der andere sagt nein, der andere sagt wieder ja, der andere sagt nein, und es gäbe keine Möglichkeit der Asymmetrisierung, sei es über Zeit, weil einer irgendwann einschläft und der andere dann sagt so, jetzt sag ich nochmal ja, oder weil also was auch immer dann passieren kann, ja. Also irgendeine winzige Form, ne, weil einer ein schlechtes Gewissen bekommt, weil einer lauter ruft oder was auch immer. Und eine Organisation verlassen sich eben weniger auf Zufälle, wie Asymmetrie entsteht, sondern sie sagen eben, wir schaffen hier eine formale Ordnung von Entscheidungsrechten und damit eben auch von Verantwortung. Und das nennen sie dann Stellen, Linien, Eskalationswege, um eben diesen Zufall stärker zu beseitigen und auszuschließen, ja, oder auch eine Selbstblockade auszuschließen. Wenn man sich diese Asymmetrisierung in partnerschaftlichen Beziehungen anguckt, könnte man ja sagen, da kommt es aber nicht vor, weil wir sind ja beide gleichberechtigt. Und das stimmt auch im Prinzip. Und trotzdem sind gut funktionierende Partnerschaften meistens so aufgebaut, dass die Asymmetrie über ganz viele Themenfelder sich erstreckt. Also der eine hat eher ein stärkeres Gewicht bei der Entscheidung, ob man ans Meer oder ins Gebirge im Urlaub fährt. Und der nächste hat vielleicht eine stärkere Entscheidungskraft in Richtung, was wird denn heute gekocht? Und so verteilt sich das meistens auf ganz viele verschiedene Themenbereiche, wo vielleicht auch eine größere Fachkompetenz dann tatsächlich sogar liegt oder eben vielleicht auch eine Präferenz, eine höhere Emotionalität, eine höhere Energie, was auch immer zu diesen Asymmetrien führt. Und wenn man sich einigt in einer Partnerschaft, dann häufig auch in winzigen Mikrosituationen auf, ah ja, das entscheidet eher der eine, eher der andere. Und dann gibt es natürlich noch ein Feld, was trotzdem ausgehandelt wird.
Ja, und solche Elemente, vielleicht springe ich jetzt ein bisschen, können wir auch gleich zurückstellen, aber solche Elemente gibt es ja auch in Organisationen. Also du hast jetzt als Beispiel ja eher Beispiele, Linie, Stellen und so weiter genannt, die eben wirklich diese Asymmetrie erstmal zeitlos manifestieren über das Organigramm, über die Festschreibung von Funktionen, von Stellen, von Linien, wie Entscheidungen zu laufen haben. Und ich glaube, man kann auch weiter präzisieren, die Voraussetzung für Entscheidungsfähigkeit ist ja gar nicht unbedingt, dass es diese Asymmetrie dauerhaft gibt. Das wäre der Weg über ein Organigramm. Aber dass es Mechanismen gibt, die eben zu einer Asymmetrierung in dem Moment führen, wo sie notwendig ist, wo man weiterkommen muss und zu einer Entscheidung kommen kann, so wie du das jetzt in einer Paarbeziehung schilderst. Und dann sind wir vielleicht näher bei anderen Asymmetrierungsinstrumenten, die es auch in Organisationen gibt und vielleicht auch mehr in Organisationen, die Selbstorganisation an bestimmten Stellen ermöglichen, die sich aber festfahren können, wenn es keine Instrumente gibt, da wo es notwendig ist, zu einer Asymmetrierung zu kommen, über bestimmte Regeln, über Geschäftsordnung, so wie du sagst, die Mehrheit entscheidet, wenn man nicht weiter weiß, über eben eine Fachkompetenz, die unabhängig vielleicht von einer formalen vorgesetzten Funktion im Organigramm ist. Also es braucht Mechanismen, die vielleicht nicht dauerhaft asymmetrisch nebeneinander stehen, aber die eben in dem Moment zu einer Entscheidung führen, würde ich sagen.
Das haben ja selbstorganisierte Organisationen im Laufe der letzten Jahrzehnte, kann man jetzt schon fast sagen, massiv ausdifferenziert, indem man eben sowas wie systemisches Konsensieren oder Konsensverfahren Konsentverfahren und ähnliche Dinge ausgearbeitet hat.
Ja, und letztendlich alle agilen Rahmenwerke, die am Ende ja dazu führen, eine Organisation entscheidungsfähig zu halten, auch wenn nicht klassisch das Organigramm, die höhere Person im Organigramm die Entscheidung trifft, sondern beteiligungsorientierter vorgegangen wird.
Genau. Und das ist ja auch der Grund, warum Hierarchie nicht einfach eine natürliche Gegebenheit ist, die in Organisationen vorkommt, sondern sie ist eben selbst Teil des Selbstorganisationsprozesses und kann natürlich genauso auch linksrum oder rechtsrum gestaltet werden, sodass man also nicht von natürlicher Hierarchie in dem Fall spricht in Organisationen, sondern eher davon, dass sich da Dinge über lange Zeit bewährt haben, vielleicht auch eben in Zeiten bewährt haben, die es heute so nicht mehr gibt. Also man kann ja zum Beispiel sagen, eine Hierarchie basiert auch auf einem vertikalen Informationssystem, also ist geeignet für Informationen, die ja, sich durch einen relativ hohen Grad an Beständigkeit, Berechenbarkeit auszeichnen, die auch ruhig mal langsamer durch die Informationen durchgehen können, weil die Information vielleicht auch Zeit hat. Und an der Stelle, also schon allein beim Informationsfluss, stellen wir eben an vielen Stellen ja fest, dass Hierarchie im klassischen pyramidalen Sinne von verschiedenen Berichtsstufen eine so starke Filterfunktion erzeugt, wie man es eben teilweise heutzutage nicht mehr haben will oder eine Verzögerungsfunktion erzeugt, die man teilweise nicht mehr haben will. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in diesem großen Umbauprojekt, was wir an vielen Stellen begleiten, der CEO gesagt hat, das ist vor allem ein Entbürokratisierungsprozess, ein Kampf gegen die Bürokratie sei. Und man, also wenn man jetzt die Bürokratie der vielen Entscheidungshierarchien beseitigt hätte, dass dann auch Kunden schneller bedient würden, dass dann Entscheidungen an den Stellen getroffen würden, wo sie anfallen. Und das ist ja auch kein grundsätzlich falscher Gedanke, auch wenn man, ne, auch hier wieder anti-intuitiv, auf gar keinen Fall aus unserer Sicht Bürokratie als schlecht definieren sollte, sondern sich eher fragen sollte, was ist die Funktion von Bürokratie und an welchen Stellen ist das Abschaffen von vermeintlich bürokratischen Verfahren möglicherweise die Quelle für das nächste Ungemach. Mhm. Aber damit machen wir das nächste Fass auf. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon tun wollen. Wir sind ja noch ein bisschen bei diesem Funktion von Hierarchie. Das, glaube ich, haben wir jetzt relativ gut so gegriffen, dass wir gesagt haben, es sorgt eben für Asymmetrie. Es ist nicht zwingend so, dass das an einzelne Personen gekoppelt ist, sondern es kann an Verfahren gekoppelt sein. Und ich brauche auch unter gleichberechtigten Menschen ein Konzept, wie ich asymmetrisiere, wie ich also auch da wieder eine Hierarchie einführe im Sinne von, was gibt denn letztendlich den Ausschlag?
Ja, und ich brauche, wenn ich der Meinung bin, dass, so wie du es genannt hast, vertikale Informationssystem aus der klassischen Pyramide ist nicht mehr immer das, was heutzutage zu den besten und vielleicht auch zu den schnellsten Entscheidungen führt, eben eine gute Alternative. Und ob die Alternative dann einfach die Abschaffung von Bürokratie und die Selbstorganisation ist, würde ich jetzt durchaus auch als Nichtbeteiligter in dem großen Projekt, von dem du sprichst, in Frage stellen. Also das ist ja eine Kann-Annahme, also Abbau von Hierarchie im Sinne auch von Abbau von Bürokratie kann zu Beschleunigung führen, kann aber auch zu sehr großer Verlangsamung führen, wenn eben sich keine Alternativen entwickeln, beziehungsweise keine Alternativen entwickelt werden, die Entscheidungen herbeiführen. Wenn plötzlich alle gleich sind, kann auch sein, dass es erstmal zu einer Entscheidungsstagnation kommt. Und da erinnere ich mich, das fiel mir gerade ein, bei der vertikalen Information. Wir sprachen kürzlich drüber noch an ein Gespräch mit Dirk Becker, was viele Jahre zurückliegt, wo es um die Horizontalisierung von Hierarchie ging. Und seine Hypothese, dass das eine der größten Herausforderungen vieler Organisationen heutzutage ist, das Wissen oder zumindest das Gefühl, es braucht weiter eine Hierarchie, damit Entscheidungen möglich sind. Aber die Unerfahrenheit, was ist die Alternative zu einer klassischen vertikalen Hierarchie? Und in seinen Begriffen war das die horizontale Hierarchisierung, aber die braucht eben Mechanismen, Instrumente, Erfahrungen, die ja letztendlich aus einer Selbstorganisation oder aus einer Organisation, wo mehr Leute nebeneinander und weniger übereinander stehen, das Beste rausholt, sage ich mal, im Sinne von Entscheidungsfähigkeit und Wissensvergemeinschaftung.
Ja. Jede Organisation muss sich ja letztendlich fragen, was muss eigentlich gewährleistet sein? Welche Funktionen müssen gewährleistet sein? Und wie ich die dann tatsächlich im Einzelfall realisiere, das ist was anderes. Schwierig wird es aus meiner Sicht, wenn es zu stark, ja, ich sag mal, im Sinne von normativer Bewertung, das ist immer gut, das ist immer schlecht, abläuft, weil man ja dann eben wegkommt von dieser Frage nach der Funktionalität. Und wenn wir jetzt schwenken von Hierarchie auf Selbstorganisation, wir haben ja schon festgestellt, es ist gar kein Gegensatz, sondern Hierarchie rahmt Selbstorganisation, dann habe ich...
Und andersrum hast du eingangs eigentlich gesagt, oder? Ohne Selbstorganisation gäbe auch es
noch.
Auch gar keine Hierarchie.
Das auch noch.
Können wir gleich auch noch mal drüber
das
sprechen.
Ja. Ist man schon in spannenden Zirkularitäten,
ja.
die sich eben gar nicht so schwarz-weiß trennen lassen, wie manche das vielleicht sich vorstellen oder vielleicht auch weiterhin gerne vorstellen möchten. Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Ich habe an einer niederländischen Universität ein schönes Dokument gefunden von Olfen und Romme, die so Kategorien von Selbstorganisationen gebildet haben. Die haben nämlich gesagt, es gibt konservative Selbstorganisationen und deren zentrale Eigenschaft ist oder Ziel ist eigentlich Stabilität. Das würde ich in systemtheoretischen Wörtern eigentlich als die, ich sag mal, eher hierarchische Organisation bezeichnen, diese konservative Selbstorganisation. Und das Ziel ist eigentlich immer auch Rückkehr in den Gleichgewichtszustand. Also es geht um Homöostase, um Regelung, sodass die Organisation auf dem eingeschlagenen Weg laufen kann. Also Steuer links, Steuer rechts und am Ende ist der Kurs gehalten. So ist eigentlich, ne, mit einer Vorstellung, dass hinten ist das Ziel, da ist dann irgendwann mal die Insel, die ich ansteuere, kann ich quasi sagen, in der konservativen Selbstorganisation versuchen wir einen einigermaßen stabilen Kurs zu halten. Das ist deren eine Begrifflichkeit. Dann haben sie die dissipative Selbstorganisation. Dissipativ musste ich auch nachschlagen. Ist also so zerstreuend. Und die Idee ist eigentlich, dass das zentrale Ziel Resilienz ist. Also, dass ich in der Lage bin, an vielen Stellen zu reagieren. Also, dass ich eigentlich einen dauerhaften Zustand von Instabilität habe. Mein Standardspruch dazu ist ja, irgendwas ist immer und irgendwas ist immer anders und irgendwas kommt immer als Störung rein. Und diese konservative Selbstorganisation ist damit überfordert, weil sie zu zentralistisch ist. Und dissipativ, also eigentlich zerstreute oder verteilte, würde ich vielleicht besser übersetzen, Selbstorganisation sorgt eben dafür, dass ich an ganz vielen Stellen reagieren kann und damit aber auch ein bisschen den Steuerungsüberblick natürlich verliere zwangsläufig.
Was im Grundsatz ja schon interessant ist, finde ich, also dass Selbstorganisation setzt du ja voraus, setzt vielleicht aber nicht jeder voraus, eben einen Steuerungsüberblick braucht. Könnte man ja auch sagen, ist doch ein Gegensatz, entweder selbstorganisiert oder nicht. Aber beide Aspekte betonen jetzt ja, dass es auch schon eine notwendige Zielorientierung geben muss in der Selbstorganisation, was ich auch nicht bezweifle, und in der konservativen eben einen auf Stabilität angelegten, dauerhaften, und in der dissipativen Selbstorganisation ja auch eine fluidere Zielorientierung, würde ich sagen.
Ja. Und dann gibt es noch die autonome Selbstorganisation, die das Ziel hat, zentrale, also erstmal kurzfristig Stabilität zu erzeugen und langfristig Flexibilität. Und Aber eben interessanterweise die kurzfristige Stabilität wird erreicht, indem ich eben relativ viele kleine Steuerungsimpulse durch selbstorganisierte Teams habe, die schnell auf Kundenwünsche eingehen können, die schnell irgendwelche Störungen kleinerer Art auffangen können, während die langfristige Stabilität oder die langfristige Flexibilität, die man erzeugt, eher auf so einem strategischen Horizont und auch auf einer stärkeren zentraleren Steuerung liegt. Und ob zentrale Steuerung heißt, das ist dann einer, der das entscheidet, oder ob das Kreise sind zum Beispiel, die sich zusammenschließen und koordinieren, ist damit ja noch nicht gesagt. Mhm. Was ich eben interessant fand, ist, dass man versucht, Unterschiede zu bilden in Formen von Selbstorganisation. Und dass aber der Umgang mit Umweltstörungen als Auslöser eigentlich immer das ist, was man als wesentlichen Grund hat für diesen höheren Selbstorganisationsgrad. Mhm. Was sich 100% mit Dirk Becker deckt.
Und mit der Systemtheorie könnte man ja sagen.
Ja, ganz genau. Der nämlich sagt in seinem Buch Organisation und Störung, dass man eigentlich umschaltet von Steuerung auf Störung. Also Störung, nicht Steuerung, schreibt er, ist der Oberbegriff für Führung und Management. Seit sich die Organisation von der klassisch-pyramidalen Hierarchie auf die postklassische Netzwerkorganisation umstellt. Und er schreibt eben umstellt, nicht umgestellt hat, sondern weil das eben ein fortwährender Prozess ist, der schon über viele Jahrzehnte läuft. Und Steuerung setzt auf eine lineare Zweck-Mittel-Relation, Störung auf eine oszillierende Innen-Außendifferenz. Und dieses Innen-Außendifferenz, das ist ja ein wesentlicher Treiber von Selbstorganisationen, dass man sagt, wir haben in unserer ganzen Ausrichtung auf oben, unten eigentlich den Kunden vergessen und aus dem Blick verloren. Der Kunde ist aber viel wankelmütiger, viel schwankender, der Wettbewerb ist viel härter denn je. Wir haben nicht die gesättigten Massenmärkte, sondern wir haben ständig in Bewegung befindende Märkte, die auch noch durch politische Interferenzen massiv gestört werden. Also wir müssen mit ständiger Störung umgehen und wir müssen auch immer wieder uns daran erinnern, dass die Kunden unsere Gehälter bezahlen. Und das ist ein wesentlicher Grund, stärker auf eben die postklassische Netzwerkorganisation zu setzen, ohne damit aber Hierarchie aufzugeben, sondern sie eher nur zu transformieren. So.
Um zu formatieren, schreibt, glaube ich, auch Dirk Becker irgendwo vom Wort, meine ich, irgendwie in Erinnerung zu haben. Und mir fällt in dem Zusammenhang dann auch das Stichwort Horizontalisierung wieder ein, also wo man ja auch sagt, also wichtig für die Horizontalisierung einer Organisation ist, den Maßstab innen-außen in den Vordergrund zu stellen und nicht den Maßstab oben-unten. Hm. So, also was wird oben gesagt und was wird unten gemacht, sondern eher, was braucht der Markt, die Umwelt, die konstruierte Umwelt logischerweise, aber welche Impulse kommen vom Kunden, so wie du das sagst. Und das zum Haupteinflussfaktor der Organisation zu machen.
Ja, und damit muss man sozusagen immer eigentlich gucken, wenn die Störungen der Umwelt der Auslöser sind, auf denen die Organisation reagiert, an welchen Stellen geht es dann darum, selbst organisiert, ohne jetzt große Berichtslinien und Ähnliches, schnell Entscheidungen zu treffen, was vielleicht eben auch dazu führt, dass man viel mehr, viel schneller einen Einzelentscheid an den Stellen erzeugt, ohne jetzt nochmal einen Vorgesetzten fragen zu müssen, als es in der Vergangenheit war. Und dafür wieder, ne, Olfen und Romme haben da quasi sich gefragt, ja, was muss man denn dann eigentlich für Faktoren beachten? Und ein wesentlicher Punkt war bei ihnen Diagnose. Also wie filtert das System eigentlich jetzt, wenn es stärker selbstorganisiert ist und mit weniger Hierarchie arbeitet? Wie filtert man auch, um Überlast zu verhindern? Weil in der Vergangenheit ist ja eine wesentliche Funktion von klassischer Hierarchie, eigentlich ja auch von Führung innerhalb von hierarchischen Organisationen, ist eben die Filterung gewesen. Also man belastet die Mitarbeitenden nicht mit 1000 Details und die Mitarbeitenden können auch nicht alles erzählen, was sie am Markt beobachten. Und man hofft darauf, dass das aggregiert nach oben gelangt und das Richtige aggregiert ist. Gleichzeitig guckt man, dass die Sachen, die oben abstrakter entschieden werden, dann nach unten hin konkreter werden. Und dieses Diagnose- und Filterungsinstrument, das muss in Selbstorganisation anders laufen und muss eben auch dann über die gesamte Organisation anders laufen als bisher. Das ist so eine Bedingung, die Sie, ne, der Möglichkeit von Selbstorganisation sozusagen. Und Sie sagen eben, ich muss quasi als Bedingung der Möglichkeit mich immer fragen, wie viel administrative Hierarchie, wie viel Regulierungsaufwand will ich haben, weil diese eingehenden Informationen, die müssen quasi ja unterteilt werden. Die müssen in wichtig und unwichtig unterteilt werden und müssen eben auch auf verschiedenen Ebenen bearbeitet werden. Und wie gewährleistet eine Organisation das eigentlich? Also es reicht eben nicht zu sagen, naja, derjenige, der jetzt nah am Kunden ist oder nah an der Produktion ist, der kann das ja eigentlich entscheiden. Damit ist sozusagen die Steuerung und Filterung der Gesamtinformation noch lange nicht gelöst. Und eben als dritten Punkt haben Sie dann als Gelingensbedingung, wie findet dann Teamlernen statt? Also wie lernt die Organisation, damit Dinge nicht zum wiederholten Mal schiefgehen oder ähnliche Sachen? Oder man eben, der ist ja auch ein Steuerungsaspekt, das Lernen, dass man eben zum Beispiel aus Maßnahmen, die man auf Kundenebene erprobt, vielleicht gar nicht funktionieren und der eine vom anderen nicht weiß, dass sie nicht funktionieren und wiederholt das. Also das wären sozusagen Diagnose, dann Regulierung und Lernen sind Fragestellungen, die in der pyramidalen Hierarchie weitgehend geklärt sind, nur eben unzulänglich geklärt sind. Und es ist nicht selbstverständlich, dass das jetzt so wieder funktioniert, wenn man, wie in unserem Fall, nur noch ein Viertel der Führungskräfte hat, also die de facto gar nicht mehr in der Lage sind, viele einzelne Entscheidungen zu treffen, dann muss man das irgendwie anders regeln.
Ja, ist also spannend und damit habe ich mich auch noch nicht im Detail beschäftigt mit diesen beiden Leuten. Aber ich glaube, es macht sehr deutlich, dass Selbstorganisation sich eben nicht einfach von selbst organisiert, sondern dass das ein ziemlich diffiziles Vorhaben auch ist, Selbstorganisation zu erhöhen. Und es ja auf jeden Fall ein Zusammenspiel mit klassischer Hierarchie letztendlich auch braucht, um bei all diesen Fragen weiterzukommen, ohne einen Entscheidungsstillstand zu produzieren. Und was mir, wo du vorhin dran vorbeigekommen bist, wir haben jetzt ja schon viel über Hierarchie und viel über Selbstorganisation gesprochen. Und im Mittelpunkt steht ja eigentlich der Begriff Führung. Und du hast jetzt gerade Dirk Becker erwähnt, der sagt, Führung wird mehr zur Störung sozusagen statt zur Sicherheit. Störung als Auslöser, genau. Also mehr Störung als Steuerung. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt zur Frage, was ist dann eigentlich der Auftrag an Führung und wie versteht sich Führung? Und da erlebe ich nämlich, wie bei ganz vielen dieser Begriffe, dass es oft hilfreich ist, sich auch da über das Begriffsverständnis zu verständigen. Und ich glaube nämlich im Grundsatz, dass es ja in einer Organisation beide Aspekte braucht. Also den Aspekt von Störung und auch nochmal weiter gefasst im Sinne von Gestaltung der Organisation, Entscheidung über Entscheidungsprämissen, Management könnte man vielleicht auch eher sagen, also die Organisation gestalten, also die Arbeit an der Organisation. Und andererseits braucht es aber auch die Arbeit in der Organisation, nämlich dafür zu sorgen, dass schon entschiedene Entscheidungsprämissen, also wer ist hier wofür zuständig, was ist jetzt richtig, was ist falsch, wie laufen hier die Prozesse, letztendlich auch durchgesetzt werden. Und das ist ja auch eine Art von Führung. Also einfach im konkreten Moment der Unsicherheit dafür zu sorgen, dass diese Unsicherheit absorbiert wird. Und das wäre jetzt ein bisschen Widerspruch zu dem, was Becker favorisiert. Störung ist im Mittelpunkt. Und ich glaube, er sieht es aber wahrscheinlich auch gar nicht einseitig, weißt du vermutlich besser. Ich glaube, dass die Organisation grundsätzlich eben beides braucht. Also die Arbeit in dem bestehenden System im Sinne von Unsicherheitsabsorption und vielen Büchern nach ist das ja auch ein Wesensmerkmal von Führung. Wenn über Mitarbeitendenführung gesprochen wird, geht es oft darum, die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, sich an die Regeln zu halten und das Richtige im Sinne der Organisation zu tun. So kann man Führung verstehen.
Und für Sicherheit. Damit
und für Sicherheit zu sorgen.
Genau, für Sicherheit zu sorgen.
Genau, das steht im Fokus. Und das ist auch gar nicht falsch, glaube ich. Das braucht jede Organisation. Und es gibt eben den anderen Teil, der auf die Organisation guckt und sich zum Beispiel fragt, haben wir eigentlich gerade noch die richtigen Entscheidungen getroffen, wie Hierarchie bei uns funktioniert? Haben wir die richtigen Entscheidungsprämissen? Sehen wir die richtigen Dinge? Wo sind Störungen notwendig, um andere Dinge zu sehen? Also man sagt ja dann oft die Arbeit an der Organisation, nicht die Arbeit in der Organisation. Und dieser Teil wird manchmal auch als Führung bezeichnet. Also Führung beinhaltet sowohl die Arbeit im System als auch die Arbeit am System. Und es gibt aber andere Autoren, die sagen, nee, das eine ist Führung, nämlich wirklich die Menschen zu führen und die paradoxen Situationen den Menschen wegzunehmen durch Führungsimpulse und für Sicherheit zu sorgen. Und der andere Teil ist möglicherweise Management oder wird mit einem anderen Begriff belegt. Und da ist aus meiner Sicht ein kleines bisschen eine Falle, wenn man sich nicht über diese Begriffe verständigt, das dann als richtig oder falsch hinterher, also man versucht es dann als richtig oder falsch zu definieren. Und ich glaube, es ist aber eher eine Frage der Abstimmung, der Verständigung, was ist eigentlich gemeint.
Und das ist ja so ein bisschen wie mit dem Strategiebegriff, ne?
Ja, genau. Also das ist ein gutes Beispiel.
Immer sagen kann, ja, was ist denn jetzt eigentlich Strategie? Und jeder sagt dann, ich weiß, wie es geht und das ist doch so und so. Es ist, glaube ich, hilfreich, wenn man sich da vorher ein bisschen drüber einigt, damit man nicht stundenlang in die falsche Richtung läuft und der eine sagt, der Begriff ist doch viel zu eng und der andere sagt, er ist doch viel zu weit.
Ja, das ist also grundsätzlich, wenn wir über Führungskräfteentwicklung sprechen, ja auch hat es eine hohe Relevanz, mit dem Auftraggeber auch klar zu haben, geht es nur darum, die Führungskräfte zu qualifizieren, diese Unsicherheitsabsorption im bestehenden System sozusagen vorzunehmen, oder haben Führungskräfte eben auch die Aufgabe, aufs System zu gucken und am System zu arbeiten? Also ist das, umfasst das Verständnis von Führung auch das. Und grundsätzlich sind beide Aspekte wichtig und es gibt aber den einen und den anderen Fokus, je nachdem, wo man hingucken möchte.
Ja, um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, ist ja Führung auch nur ein Aspekt oder eine Möglichkeit, Einfluss in Organisationen zu nehmen. Wir haben ja unsere schöne Grafik, unser Dreieck, das eben sagt, das eine ist Führung, das ist die Sozialdimension. Damit könnte man auch dieser engeren Formulierung folgen und sagen, ja, das ist vor allem die kommunikative, die Führung von Menschen. Dann haben wir aber noch das Thema Kompetenz, also in der Regel ja Fachkompetenz oder ja, man kann aber auch sagen, vielleicht hat jemand eine natürliche Autorität oder ähnliches, aber das ist die Sachdimension. Also ich führe, weil ich etwas besser weiß, weil ich mehr weiß, weil ich vielleicht die Fachperson dafür bin. Man merkt dann auch gleich, dass das in der reinen Form in der Regel nicht vorkommt, sondern dass diese Einflussformen in Organisationen häufig in Kombination auftreten. Also Führung hätten wir haben Kompetenzen und wir haben das Thema Macht. Und während Führung ist die Sozialdimension, Kompetenz ist die Sachdimension, ist Macht eben die Zeitdimension. Und zwar insbesondere die Zukunft kann nämlich dir eine schönere oder weniger schöne Zukunft bescheren. Das ist, dann habe ich Macht, beziehungsweise ich kommuniziere diese Möglichkeit. Ich muss die noch nicht mal unmittelbar und direkt kommunizieren. Ich kann die vielleicht auch indirekt kommunizieren, aber es wird dadurch deutlich, dass ich in der Lage bin, dir eine erfreuliche oder eine weniger erfreuliche Zukunft zu bereiten. Und diese drei Dinge, die spielen eben ganz häufig auch zusammen, sodass man Führung von Kompetenz, von Macht trennen kann. Häufig hat man sie zu stark vermengt, manchmal trennt man sie zu stark. Also man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, dass das die drei zentralen Einflussformen in Organisationen sind.
Ja, und das passt zu dem, was ich sagte, weil es einfach ja noch eine weitere Definition von Führung ist. Und in diesem Modell, wenn man eng bei den Begriffen bleibt, dieses Modell geht ja davon aus, dass die Einflussimpulse, sage ich jetzt auch mal extra allgemein, die man ausübt, weil man formal der Höhergestellter ist, gar nicht Führung sind, sondern eben Ausübung von Macht, wenn man es eng sieht. Und wenn wir mit dem Modell arbeiten, dann ist es aber oft so, dass, so kenne ich es zumindest aus der Praxis, dass von den Begriffen her es eher so ist, es gibt eben unterschiedliche Quellen, Führung im Unternehmen zu übernehmen. So ist manchmal vom Begriff ist für mich anschlussfähiger. Und die eine Quelle ist die Macht, die eben formal über die Position im Organigramm zugeschrieben ist. Das ist eine Quelle, Einfluss zu übernehmen, Führungsimpulse zu setzen. Die zweite Form, wie du genannt hast, ist eben die Fachkompetenz. Also unabhängig davon, ob die Person jetzt vorgesetzt ist oder nicht, der schreibt man die Fachkompetenz zu. Und wenn die was sagt, dann gilt das. Und sie übt eben damit einen Führungseinfluss ein. Und das dritte ist eben das, wo der Begriff dann ein bisschen verschwimmt, dass es einfach eine Person ist, ja, die auf der Sozialebene Lust macht, mit ihr zusammenzuarbeiten, ihr zu folgen, Führung zu übernehmen. Und das ist eben eine andere Art davon, ja, die Leute zu formieren, die Leute auszurichten und Führung zu übernehmen. Und in diesem Modell wird aber nur für diese Art von Führung der Begriff Führung verwendet. Das finde ich manchmal ein bisschen erklärungsbedürftig. Ich glaube aber in der Sache, also ich zumindest kann in der Sache diesen unterschiedlichen Quellen für Einflüsse, Quellen für Führungsimpulse durchaus auch eine Menge abgewinnen.
Also die Hauptfunktion von Führung ist natürlich, das Überleben der Organisation zu sichern. Klingt immer ein bisschen pathetisch, aber ist letztendlich ja der Job. Und dann gibt es aber eine Menge Subfunktionen und eine davon ist ja diese Filterfunktion, um das System nicht mit unwesentlichen Informationen zu überlasten. Wenn alle ständig ungebremst alle Informationen bekommen, alle die gleichermaßen sortieren müssen, in wichtig und unwichtig entscheiden, sagen, ist das eine relevante Störung, ist das keine relevante Störung, ist das eine Chance, ist das keine Chance, dann komme ich nicht mehr zum Arbeiten. Und gleichzeitig hat bisher ja das mittlere Management auch die Funktion, Fehler von Mitarbeitern vielleicht nicht immer ungefiltert in die nächsthöhere Ebene zu geben. Auch das ist ein Teil der Filterfunktion. Und auch nicht alle ungelegten Eier direkt ungefiltert an alle Mitarbeitenden weiterzugeben. Sonst kann ich als Führung in der bekannten klassischen Organisationen auch nicht mehr in Ruhe mal Szenarien durchdenken, wenn ich immer jedes Szenario direkt transparent kommunizieren muss, dann ist das vielleicht auch nicht vorteilhaft. Und dass gegen all diese Punkte natürlich auch immer Gründe sprechen, ist natürlich auch klar. Und dann ist aber eine Funktion von Führung zum Beispiel Schutz zu bieten. Also ich habe in gruppendynamischen Situationen, in Teams, und da habe ich ja immer Gruppendynamik, natürlich auch bei lauter Gleichberechtigten, immer auch Situationen, wo Leute, ich sag mal vorsichtig, aktiver sind als andere, proaktiver, vielleicht versuchen auch die Dinge in irgendeine Richtung zu bewegen, vielleicht auch eigene Interessen durchzusetzen. Letztendlich, das ne, ist dann hinterher vielleicht ja auch die Situation, dass der eine immer aufgrund seiner informalen Macht in der Lage ist, den Urlaub einzutragen, den er will, und die anderen müssen dem folgen oder sowas. Also in scheinbar gleichberechtigten Teamsituationen kann ja eine Menge passieren, was gar nicht so gleichberechtigt ist. Und eine Aufgabe von Führung ist ja auch für Fairness und Gerechtigkeit zu sorgen, also auch Schwächere zu schützen.
Wenn ich ganz kurz unterbreche, an die Zuhörenden, interessant ist jetzt immer mit im Hintergrund, finde ich, klingen zu lassen, es ist meistens naheliegend, dass eine Führungskraft diese Aufgaben hat, aber wie wird diese Funktion in selbstorganisierten Systemen erfüllt?
Das ist so ein bisschen das Gehirnverrenkende an diesem ganzen Geschehen.
Genau, das nochmal für den Hintergrund.
Das ist das Gehirnverrenkende, weil wir bewegen uns ja unweigerlich auf viele Situationen zu, die das lösen müssen. Die solche Situationen lösen müssen. Und die stereotype Antwort ist ja immer, das wird über Mindset und besser ausgebildete Leute gelöst, die das dann alles super hinkriegen werden. Sodass die Personen ertüchtigt werden, das hinzukriegen. Und
also die
ich erwische
Information.
Mich selber bei einem leichten Zweifel dabei, aber ich sehe natürlich auch, dass es möglich ist,
ja.
Aber dass es auch nicht trivial ist.
Genau, wir waren bei Filtern und Schutz bieten, das waren die zwei,
genau.
Aber du hast, glaube ich, noch mehr auf deiner virtuellen Liste.
Noch ein paar, nämlich das Thema für Entlastung zu sorgen. Also Führung übernimmt bestimmte Funktionen, die zum Beispiel Beobachtung der Umwelt, strategische Aufgaben, also eine ganze Reihe von Aufgaben, wo Leute sagen, wenn wir uns jetzt alle damit beschäftigen, ist das nicht total ineffizient? Delegier das doch an eine Person und die erfüllt jetzt damit auch eine Führungsfunktion in der Organisation, indem sie eben da vielleicht für bestimmte Priorisierungen sorgt, indem sie entscheidet, ah ja, das ist jetzt etwas, womit man sich jetzt mal beschäftigen muss. Ich sorge mal dafür, dass hier ein bestimmtes Thema erarbeitet wird. Es kann ja zahllose Gründe geben, wo man sagt, die Entscheidung, dass das nicht jeder erstmal durchkauen muss und sich überhaupt erstmal auf den Stand bringen muss, um zu entscheiden, ob es überhaupt relevant ist, das ersparen wir jetzt mal den ganzen Leuten. Und Man kann also an jeder Situation immer hinterfragen, ist das jetzt sinnvoll, dass das bei einer Person liegt oder reicht es, diese Funktion von Führung zu verteilen innerhalb eines prinzipiell gleichberechtigten Teams? Das ist ja die Grundidee bei Selbstorganisationen, dass all diese einzelnen Funktionen, die ich hier gerade nenne, im Grunde auf verschiedene Rollen und damit auch verschiedene Personen verteilt werden könnten. So, und dann ist das Thema, widerstrebende Interessen auszubalancieren. Also es gibt immer die Unternehmensinteressen, wer und wie auch immer die definiert werden. Und es gibt natürlich Einzelinteressen und dass die nicht immer übereinstimmen, ist auch klar. Und eine wichtige Funktion von Führung ist, diese Interessen auszubalancieren. Und ob das jetzt dann der klassische Vorgesetzte ist oder ob das das Team ist, ist nicht egal, weil möglicherweise dieses Aushandeln anders aussieht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man zum Beispiel als Vorgesetzter irgendwie einen Deal macht. Leute, wenn wir jetzt hier alle heute ein bisschen länger bleiben, könnt ihr aber nächsten Freitag auch einfach, weiß ich nicht, um 13 Uhr gehen oder was auch immer man dann an mehr oder weniger vielleicht nicht allen Regeln entsprechenden, aber doch irgendwie möglichen Deals ausmacht. Oder wenn du jetzt dieses Projekt übernimmst, dann werde ich dafür sorgen, dass du bei der nächsten Beförderung irgendwie bedacht wirst, obwohl ich weiß, dass dieses Projekt wirklich niemand haben will. Ja. Aber dann, ne, kann ich auf verschiedenste Art und Weise widerstrebende Interessen ausbalancieren. Und das geht natürlich genauso in selbstgesteuerten Teams, in kollegialen Organisationen ohne Chef. Man muss immer gucken, wie wird es abgebildet. Und dann natürlich dieses Thema Soll-Ist-Abgleich muss sichergestellt sein. Also das, was wir an Zielen uns gesetzt haben, interessiert das eigentlich noch jemanden oder nicht? Das wäre auch eine Funktion. Und dann generell das, was du auch angesprochen hast, nämlich die Unsicherheitsabsorption, dass man eigentlich die ganze Zeit an Stellen kommt, wo man sagt, oh, das muss man entscheiden. Wir haben jetzt irgendwie Informationen zusammengetragen. Wir wissen immer noch nicht, was ist besser, linksrum oder rechtsrum, und irgendwas muss sagen, jetzt gehen wir mal linksrum. Ob wir dann an dem heiligen Gral ankommen oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber es muss weitergehen. Das ist das Grundprinzip in jeder Organisation. Eine Entscheidung ist in der Regel besser als keine Entscheidung und deswegen muss diese Funktion gewährleistet sein. Und an der Stelle ist eben mit einer der größten Lernbedarfe, dass sich dann selbstgesteuerte Teams zum Beispiel trauen, diese Entscheidung jetzt einfach zu treffen und zu sagen, okay, wenn wir es jetzt nicht wissen, dann werfen wir einfach eine Münze und gehen weiter. Oder wir stimmen ab, aber wir treffen diese Entscheidung. In der Praxis erleben wir jetzt im Umbau von großen Organisationen, dass das nicht immer der Fall ist, sondern Leute dann wirklich das ganze Geschehen unfassbar verlangsamen und Entscheidungen schieben. Was nicht heißt, dass das eine Einzelperson nicht genauso kann, nämlich Entscheidungen zu schieben. Also es muss eben nicht immer alles bei einer Person konzentriert sein. Das hat eben auch den großen Nachteil, dass wenn diese Person dann eben an bestimmten Stellen gar nicht diese Funktionen erfüllt, dann ist natürlich auch direkt das ganze Team blockiert.
Ja, und andersrum sind eben Menschengruppen nicht unbedingt entscheidungsfähiger als Einzelpersonen und genauso andersrum und auch nicht unbedingt qualitativ besser in der Entscheidung. Das ist fast nochmal ein eigenes Thema, aber vertraut man eben auf die Tiefe und Fachkompetenz einer Person oder eher auf das Bauchgefühl einer größeren Gruppe in der Entscheidung? Beides kann zu mehr oder weniger Geschwindigkeit oder zu mehr oder weniger tiefe Qualität der Entscheidung führen, je nachdem, worum es geht.
Ja, und man geht aber immer davon aus, dass das alles auf rein sachlich-fachlicher Basis passiert. Aber wenn ich eben auch die vielen Einzelinteressen dabei habe, die in so einer Situation eine Rolle spielen, dann ist eben immer die Mutter aller Fragen, ist ein Team reif genug, das so offen zu spielen, dass man das besprechbar macht? Das ist ja durchaus möglich.
Ja.
Und kommt man dann trotzdem oder gerade deswegen zu einem guten Ergebnis. Also das setzt einfach eine ganz andere Sozialkompetenz voraus, Themen zu benennen, als das in der Vergangenheit nötig war. Also ich konnte in der Vergangenheit einfach irgendwie so ein bisschen verdeckt meinen Dingen nachgehen und die Notwendigkeit von Transparenz wird höher. Ob sie automatisch entsteht in selbstgesteuerten Teams, das sei mal dahingestellt.
Ja, das glaube ich auch. Und wenn es aber gelingt, sie entstehen zu lassen, was wiederum auch nicht nur in Verantwortung des Teams liegt, sondern auch in der Frage, wie wird das Team begleitet, doch auch von Führungskräften, wie auch immer dann Führung als Aufgabe definiert ist, das müssen nicht formal höher gestellte Kräfte sein, ist das auf jeden Fall ein Faktor, der Aufmerksamkeit benötigt und damit auch Zeit. So, und wo man dann schnell zu dem Gedanken kommt, dass Selbstorganisation, das hatten wir am Anfang schon mal, nicht unbedingt immer ein höheres Tempo produziert. Also vielleicht funktioniert es auch und vielleicht funktioniert es auch an vielen Stellen dann letztendlich besser, wenn es geübt wird, aber es braucht eben auch diese Übung und es braucht diese Aufmerksamkeit für unterschiedliche Interessen, es braucht die Zeit, diese Reife zu entwickeln und damit ist es nicht automatisch das Schnellere im Vergleich zu der klassischen Hierarchie, da hat jemand das Recht per Machtfunktion einen Einzelentscheid zu treffen und dann gilt der für alle anderen, was ja klassisch gesehen eben das hierarchische Modell wäre.
Sabine beschreibt ja in ihrem Buch den Unterschied zwischen Verantwortung und Verantwortlichkeit. Mhm. Das ist auch so eine Luhmannsche Definition, wo man sagt, dass die formale Verantwortlichkeit sich unterscheidet davon, dass ich freiwillig Verantwortung übernehme. Und das Problem, was in manchen Settings entsteht, was wir beobachten, ist, dass man auf Verantwortungsübernahme hofft, ohne dass diese Personen aber eine klare Verantwortlichkeit zugewiesen bekommen haben. Mhm. Und deswegen ist die Verantwortlichkeit quasi der formale Teil. Und es ist eben etwas schwerer, eine Gruppe verantwortlich zu halten als eine Einzelperson.
Ja.
Und ich muss quasi unterscheiden zwischen dem, ja, ich sag mal, eher idealistischen Ansatz zu sagen, ja, alle Menschen sind ja bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn ich die richtigen Rahmenbedingungen schaffe. Und ja, da setzen wir jetzt mal auf Eigenverantwortung, dass die das Richtige machen und das Richtige entscheiden. Und in der Praxis ist es aber eben so, dass man schon eigentlich klar haben muss, da gibt es eine klare Zuständigkeit und eine klare Verantwortung.
Ja. Ja.
Also ich sag mal, wenn man zu idealistisch vorgeht, jetzt eine Beschreibung, die ich gerade heute Morgen erhalten habe, dass Produktionsmitarbeiter eben auch natürlich Verantwortung haben für den Produktionsprozess, aber sich dann auch zum Beispiel entscheiden können, dass sie in einem Projekt tätig werden und das als Teil ihres Entwicklungsweges auch sehen, gehen also in dieses Projekt und das Projekt fängt aber noch gar nicht richtig an. Und dann beobachtet man, dass die über 3 Monate in diesem Projekt sitzen und das Projekt aber noch nicht richtig gestartet ist, sie formal da aber drin sind und deswegen auch sich so ein bisschen von dem Stress der Produktion erholen können, sage ich jetzt mal, zumindest nicht die Verantwortung spüren, ihren Kollegen in der Produktion zu helfen, sondern lieber 7 von 8 Stunden am Tag nichts machen, weil das Projekt eigentlich nicht arbeitet. Und das sind dann so Situationen, die andere wiederum beobachten und sagen, ja, das ist jetzt also die Selbstverantwortung, die wir hier in der Organisation haben. Das ist jetzt ein sehr überspitztes Beispiel, aber tatsächlich so beschrieben. Ich kann jetzt nicht sagen, es ist wirklich, hat wirklich so stattgefunden. Aber es
ist eine Beschreibung, die dir so zugetragen wurde.
Es wird von Führungskräften so wahrgenommen und beobachtet und damit natürlich auch ein Fragezeichen an dieses Thema Selbstverantwortung gesetzt, wo man sagt, wenn ich nicht eine formale Verantwortlichkeit zuweise, dann bekomme ich eben auch manchmal so Situationen, wo das mit der Verantwortung eben doch nicht mehr ganz so weit her ist.
Ja, ich habe noch verschiedene Gedanken, aber diese Frage finde ich schon grundsätzlich interessant. Also die Grundparadoxien sind ja auch nie aufgelöst und deshalb glaube ich, dass es in einem gewissen Maß ja auch nie um entweder oder geht, sondern um ein sowohl als auch, weil eben auch Selbstorganisation nur in einem in gewisser Weise hierarchisch organisiertem Umfeld letztendlich möglich ist. Und jede Organisation ja im besten Fall Mechanismen braucht, um in Sackgassen zur Entscheidung zu kommen. Und ich glaube, jedes System kann Sackgassen produzieren. Das können Personen sein, die nicht mehr zu Entscheidungen kommen, aufgrund von fehlender Qualifikation, fehlendem Mut, was auch immer. Das können aber auch selbstorganisierte Systeme sein, die eben irgendwann mal in einer Sackgasse landen. Und es braucht halt immer so einen Notfallmechanismus. Wie geht es an so einer Stelle weiter? Und klassischerweise ist dieser Notfallmechanismus natürlich die nächsthöhere Hierarchiestufe. Und ich weiß auch gar nicht, ob es in selbstorganisierten Systemen, klar, es gibt solche Beispiele, auch Organisationen, die das praktizieren, die sagen, der nächsthöhere Mechanismus ist immer die Geschäftsordnung, die vorsieht, was im Falle des Falles passiert. Aber trotzdem gibt es ja oft spätestens an der Spitze nochmal einen Vorstand oder einen Inhaber, so einfach, der natürlich am Ende am längsten Hebel von allem sitzt und auch im Falle des Falles da so beitragen könnte, wieder eine Asymmetrie herzustellen und nicht damit gegen oder für jemanden zu sein, sondern letztendlich die Organisation zu erhalten. Das ist ja das, wo es drum geht. Und ich weiß gar nicht, ob das eine, du hast schon gesagt, keine Organisation ohne Selbstorganisation und genauso auch, glaube ich, keine Organisation ohne irgendeine führungstechnische Durchgriffsmöglichkeit auf der anderen Seite. Und wie gesagt, ich weiß, es gibt da Gegenbeispiele, aber das ist nicht mein Alltag als Berater, in solchen Organisationen zu arbeiten.
Ja, du musst halt diese Führungsfunktion dann eben zum Beispiel mit so einer Geschäftsordnung gewährleisten. Ich war jetzt gerade beim Bundesverband der deutschen Unternehmensberater im Fachverband Strategieberatung und da war ein Geschäftsführer einer größeren Strategieberatung, der gesagt hat, wir haben einen Teil unserer Organisation, also eine Geschäftseinheit, schon vor Jahren komplett auf Holokratie umgestellt. Und der war komplett überzeugt und sagte, das funktioniert auch richtig gut. Und also es ist jetzt mitnichten so, dass man immer nur auf gescheiterte Projekte guckt, sondern dass das funktioniert. Natürlich gibt es trotzdem einen Geschäftsführer.
Genau, also es ist ein Teil der Organisation und es gibt trotzdem einen Geschäftsführer, oder? Das wäre der Beweis für meine Annahme sozusagen.
So ist es. Ja. So ist es. Und du hast ja eben auch gefragt, was ist denn, wenn man jetzt mit Hierarchie operiert, was ist denn auf der anderen Seite der Unterscheidung? Und ist das wirklich Selbstorganisation oder geht es auch zum Beispiel um laterale Führung? Das ist ja so ein Begriff, der noch so ein bisschen da ja auch in diesem Dunstkreis existiert, wo wir eine interessante Diskussion hier im Team hatten zwischen jemandem, der sagte, ach, das ist aber ein alter Begriff aus den 90er Jahren.
Ich gehörte auch dazu, ja.
Genau, kann man den überhaupt noch benutzen oder nicht? Und da hast du ein bisschen recherchiert und festgestellt, nee, der Begriff ist
super gar nicht
aktuell,
alt,
ist gar nicht alt. Und dann hast du ja ein Beispiel gebracht aus einer Beratungssituation von dir, wo man gar nicht mal davon reden muss, man baut jetzt eine agile Organisation, sondern man hat eigentlich eine, ich sag mal, ganz normale, klassische, ich weiß gar nicht, mit welchem unpassenden Begriff ich das versehen will, Organisation. Und trotzdem gibt es eine Disputlinie zwischen den Linienhierarchen auf der einen Seite und Fachfunktionen auf der anderen Seite. Ja. Vielleicht willst du das mal ein bisschen näher ausführen.
Ja, genau. Also das hatte ich auch gerade im Kopf, weil ich dich einfach jetzt auch fragen würde. So, also was geht dir da durch den Kopf? Und das hat mit lateraler Führung insofern zu tun, weil die Definition ja grundsätzlich erstmal ist Führung ohne formale Vorgesetztenfunktion. Also das Gleiche, was man früher vielleicht auch wie Führen im Projekt, da gab es mal so eine Phase, wo das ein ganz großes Thema war, bezeichnet hat. Also man hat eine Führungsfunktion, aber andere Personen sind formal vorgesetzt diesen Personen gegenüber. Und ich arbeite mit zwei Organisationen gerade, die damit beschäftigt sind, das Verhältnis zwischen, wie Holger sagt, zwischen den Linienvorgesetzten und den Querschnittsfunktionen im weitesten Sinne, Stabsfunktionen, Querschnittsfunktionen, zum Teil sind es auch Projekte, zu definieren. Und die sich fragen, wie viel Formalisierung ist hier notwendig, wie viel Formalisierung ist eigentlich möglich. So zu der Frage, hat immer der in der Hierarchie, in der Pyramidenhierarchie Vorgesetzte, also die Person, die die disziplinarische Führung hat, hat die immer das letzte Wort und darf letztendlich Führung ausüben auf die Personen, die unter ihr stehen, wenn man es wirklich so mal bezeichnen möchte. Oder haben auch die Fachfunktionen, die Stabsstellen im Sinne ihrer Fachautorität, das Thema hatten wir ja vorhin schon mal, eine Weisungsfunktion den Mitarbeitenden in einem Bereich gegenüber. Und das ist ja ein ganz klassischer Fall. Man könnte jetzt sagen, in Matrix-Organisationen ist genau das ja systematisiert, dieses Zusammenspiel von verschiedenen Weisungslinien. Die einen haben vielleicht eine Fachkompetenz, die andere haben eine Regionalkompetenz oder wie auch immer es organisiert ist. Aber in diesen Organisationen ist es so, dass sie eben erstmal klassisch eine Pyramide sind von ihrem Aufbau, aber einen sehr ausgeprägten Querschnittsbereich haben für Funktionen, die für alle Sachbereiche, Fachbereiche letztendlich zuständig sind.
Schreibt sich denn die Führung, die gerne weiterhin das letzte Wort behalten will, die gleiche Fachlichkeit zu? Also glauben die insgeheim, Also das kann ich eigentlich genauso gut beurteilen.
Also das, wie gesagt, es sind zwei konkrete Projekte. Es ist ein bisschen unterschiedlich in den Projekten. Ich glaube, ist jetzt ein bisschen Interpretation natürlich von mir, ich glaube in dem einen Projekt, dass es darum gar nicht so sehr geht, sondern dass es eher um die Frage geht, wir waren bei den drei Einflussmöglichkeiten vorhin, die Sozialdimension Führung, die Autorität, die Fachkompetenz also und die Macht, dass da eher deutlich gemacht wird, die Macht ist für uns das höchstrangigste und wir möchten das letzte Wort behalten. Wir nehmen gerne die Beratung der Fachfunktionen in Anspruch, aber die Entscheidung möchten wir treffen, weil wir formal mit der Macht ausgestattet sind. Da ist es schon auch kontrovers und es geht auch um Sicherstellung der Macht, würde ich sagen, was ich gar nicht verurteilen will, also was aus Sicht der jeweiligen Personen vielleicht auch eine sehr nachvollziehbare Handlung ist. Und in der anderen Organisation geht es wirklich eher um ein Arrangement dieses Zusammenspiels. Und die Frage ist, muss ich das in jedem Einzelfall neu entscheiden, wie diese verschiedenen Führungsmöglichkeiten miteinander zu einem Ergebnis kommen? So würde es die Matrix ja letztendlich auch sagen. Es braucht Aushandlungsprozesse, weil es sind einfach Zielkonflikte möglicherweise zwischen den verschiedenen Optionen. Und Zielkonflikte sind der Normalität jeder Organisation, sind die Normalität in jeder Organisation. Und die Hoffnung ist aber so ein bisschen, uns gelingt es, ein Regelwerk zu definieren, klare Vorfahrtsregelungen für solche Fälle zu definieren.
Hast du, ohne den Kunden aufzudecken, ein Beispiel, was laterale Führung dann aus der Fachfunktion heraus sein könnte, wo Fachfunktion sagt, das ist eine sinnvolle Geschichte, das sollten wir so machen oder das machen wir jetzt so, so entscheide ich das jetzt mal, obwohl sie nicht in dieser Linie sind?
Also was mir einfällt, sind so ganz pragmatische Sachen, dass halt die Fachbereiche, die kaufmännische Steuerung zum Beispiel, bestimmte Zahlen benötigt, um bestimmte Auswertungen, um bestimmte Legitimationen auch nach außen vorzunehmen und die Linienvorgesetzten aber sagen, nee, das kann warten. Also da geht es eher um eine Zeitlichkeit. Es geht erstmal darum, jetzt ganz positiv gesagt, den Kunden zu bedienen, den Alltag zu bearbeiten und die Zahlen kannst du auch noch irgendwann liefern. Und der kaufmännische Bereich aber sagt, nee, in dem Fall stehen wir hier unter Zuchtzwang und müssen bestimmte Dinge liefern. Und die anderen aber sagen, ja, der Kunde braucht aber auch unsere Leistung und was geht jetzt vor?
Ja.
So, und das kann in jedem Einzelfall die Geschäftsführung einschreiten und entscheiden. Die Geschäftsführung hätte aber lieber, dass sich das entweder selbst reguliert. Da hat sie aber, glaube ich, ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Und deshalb die Idee, wir brauchen da eine Vorfahrtsregel. Und in dem konkreten Fall gerne eine Aufwertung der Querschnittsfunktion. So ist da die Tendenz gegenüber den Linienvorgesetzten. In dem anderen Fall ist es, glaube ich, eher andersrum. Da ist es nicht so eine Konfliktlinie, sondern da ist es eher eine Aushandlung des Prozesses. Und ich glaube ja, es gibt da ja keine einfache Antwort. Also
Vielleicht bei beiden Fällen eine Aushandlung, nur die eine wirkt wie Streit und die andere wirkt wie Harmonie. Und deswegen, jetzt verstehe ich auch, warum du sagst, ne, vielleicht ist das eine oder das andere gar nicht so zu bewerten, besser oder schlechter, sondern ich würde ja immer sagen, Streit ist eben eine wichtige Funktion. So, die fühlt sich erstmal blöd an, aber durch den Streit kommt die Organisation dann hoffentlich häufig zu einer einigermaßen sinnvollen Entscheidung oder auch in dem Fall, sie kommt überhaupt zu einer Entscheidung. Mhm. Und warum nicht auch Streit als Teil des Organisationsgeschehens auch akzeptieren und sagen, okay, das sind eben Stellen, da muss man sich streiten. So.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also gerade das, also bewusst nicht festzulegen, sondern zu sagen, genau darin liegt doch die Qualität der Organisation, das hinzukriegen. Und ich kann da, also ich habe tatsächlich einen Termin jetzt in absehbarer Zeit auch mit denen und ich werde da mit einer systemischen Weisheit auch ins Gespräch gehen und weiß noch nicht, inwieweit die Leute das mitnehmen, die ich letztens noch mal las, die jetzt im Kreis hier unserer Zuhörenden wahrscheinlich gar nicht so überraschend ist, die aber nochmal deutlich zuspitzte, dass diese Aushandlungsprozesse zwischen verschiedenen Perspektiven ja nicht, so ähnlich wie du sagst, sie sind nicht das Problem der Organisation, sondern sie sind die Organisation. Also ab dem Moment, wo Arbeit verteilt wird, entstehen unterschiedliche Perspektiven. Manche sprechen ja von lokalen Rationalitäten und es ist klar, dass die Perspektiven sich manchmal unterscheiden und auch konfliktär sind, weil das Ganze ja rund um bestimmte paradoxe Situationen gebaut ist. Und wenn es diese Aushandlungsprozesse nicht gäbe, gäbe es die Organisation nicht. So wurde es fast zugespitzt, weil genau das letztendlich das Wesen der Organisation ist. Sonst musste jeder alles für sich alleine entscheiden, dann bräuchte es keine Aushandlungen. Aber sobald man im Systemischen von einer Organisation spricht, treffen unterschiedliche Perspektiven aufeinander, die miteinander ausgehandelt werden. Und es gibt viele Möglichkeiten, natürlich dauerhafte Vorfahrtsregelungen über die Entscheidung, über Entscheidungsprämissen zu produzieren. Aber damit deckt man immer nur einen Bruchteil der Situation im Alltag ab. Und die Organisation lebt genau von diesen Aushandlungsprozessen. Also es ist eher wirklich eine Umdeutung, das nicht zum Problem zu machen, sondern das zum Wesen, zum Merkmal der Organisation zu machen. Und es hat insofern mit Führung zu tun, weil ja beide Seiten oder sogar alle drei Seiten, könnte man sagen, einen Führungsanspruch haben. Die einen begründen den in ihrer Macht als Leitung eines bestimmten Bereichs. Die anderen begründen die in ihrer Fachautorität, die sind für ein bestimmtes Thema zuständig. Naja, und dann gibt es auch noch die Geschäftsführung, die natürlich auch eine gewisse formale Macht sowieso hat.
Und einen Einfluss auf die soziale Situation dieses Geschehens sozusagen.
Ja. Und naja, und wenn es einer von den Seiten gelingen würde, die soziale Dimension in den Vordergrund zu stellen, dann wäre die Frage vielleicht beantwortet, weil die Mitarbeitenden dann ja dieser Person vielleicht lieber folgen würden, weil das halt auch eine Asymmetrierung letztendlich schaffen würde. Naja, und also wenn man mal sagt, die Leidtragenden, die sich eben in dieser Rolle manchmal unwohl fühlen, sind in beiden Fällen, wie gesagt, einmal konfliktärer, einmal weniger konfliktär, letztendlich die Verantwortlichen in den Querschnitts- und Stabsfunktionen, weil die sich erstmal abgestellt fühlen, weil die formale Entscheidungsmacht ja natürlich in der Linie liegt und die anderen erstmal nebengeordnet sind, so die Entscheidungsprämisse, die durchs Organigramm gegeben ist. Und die beißen auf Granit, denken aber manchmal, wir brauchen auch Aufmerksamkeit und wir müssen uns dann die formale Macht von der Geschäftsführung leihen, aber das ist eben vielleicht kein Zustand, den es immer wieder braucht.
Genau, ich bin noch hin und her gerissen, ob das dann wirklich laterale Führung ist oder ob genau das laterale Führung ist und wie viel Ermöglichen da notwendig ist, damit laterale Führung überhaupt stattfinden kann und ob die dann immer abhängig ist von der Gunst der Linienentscheider. Also diese Begrifflichkeiten, ich glaube, die werden wir uns beim nächsten Mal nochmal ein bisschen genauer vornehmen. Wir haben ja auch vor, so eine Reihe daraus zu machen. Wie gesagt, unser Jahresthema soll ja auch nicht mit diesem Podcast enden, sondern eigentlich anfangen. Und wir haben auch unsere Zukunftstagung genau unter diesen Titel gestellt, nämlich Führung zwischen Hierarchie und Selbstorganisation. Da werden wir am 18. September dieses Jahr unsere Zukunftstagung drüber laufen lassen und da noch eine Menge im Vorfeld, glaube ich, nochmal an Thematiken aufwerfen und diese Podcast-Reihe da auch nochmal ein bisschen fortsetzen, da vielleicht nochmal tiefer ins Detail zu gehen.
Auf jeden Fall.
Gut, das ist, glaube ich, jetzt soweit auch das Schlusswort und danke, David, für das Gespräch.
Ja, danke, Holger. Zweit hat das auch funktioniert, würde ich zumindest sagen.
Ja, würde ich auch sagen, genau. Wir vermissen natürlich immer noch Martin Meyer, aber wir können es nicht ändern.
Bin gespannt,
Martin,
ob was hört.
Komm zurück. Und dann, wer irgendetwas uns zurückmelden will, kann das wie immer gerne an team@praxisfeld.de machen. Und ansonsten gibt es jetzt noch 5 Minuten Wupperrauschen als Abschluss, um die Folge nochmal nachzureflektieren. Bis dahin und
tschüss.